Wir kommen jetzt zur Predigt. Danke, Matthias, für das Abendmahl. Wenn du in touristischen Gegenden am Wandern bist, dann gibt es da Souvenirshops und dann gibt es da oft so Wanderstöcke. Das sind so knöcherne, meist dunkelbraune Wanderstöcke. Manche alte Herren haben die auch zu Hause, die gepflastert sind mit sogenannten Stocknägeln. Und vor 30 Jahren und vor 20 Jahren habe ich gedacht, spießig hoch drei wird mir nie ins Haus kommen. Nun, vor 10 Jahren habe ich diesen, wir wandern recht viel, habe ich diesen Stock in der Rhön gefunden. Und beim Wandern über Langeweile schnitze ich immer gern. Und dann habe ich mir den zurechtgeschnitzt. Schöner Wanderstock, oder? Und wir waren wieder wandern jetzt. Und der ist jetzt inzwischen 10 Jahre alt bestimmt. Und jetzt habe ich diesen, nach dieser Wanderung, mir eine Stockspitze besorgt. Und hier eine Stockspitze, damit ich nicht immer hier schnitzen muss. Und ich habe sogar zwei Stocknägel angebaut. Also total spießig. Das ist der erste Punkt der Predigt, sag niemals nie. Wir waren vor 2 Wochen am Königssee. Im schönen Bayern. Ja. In Bayern und wir sind um den Königssee gewandert. Danke, sehr gut. Der Königssee liegt im Nationalpark Berchtesgaden. Das ist der einzige Nationalpark in den Alpen, einzige deutsche Nationalpark, 210 Quadratkilometer. Teil des UNESCO-Biosphärenreservats, Bergisches Land, 470 Quadratkilometer. Hauptgemeinden sind Ramsau und Schönau. Schönau ist da oben bei Punkt A. Da ist auch übrigens die olympische Bobstrecke, also der eine oder andere war bestimmt schon mal dort. Hauptmerkmale des Nationalparks ist der Königssee, 600 Meter über Null. Dann der Watzmann, den seht ihr. Der Watzmann ist hier ungefähr, das ist ein langgezogener Grat, 2712 Meter über Null, höchster Berg des Nationalparks. Und dann gibt's noch den Fundensee, der ist hier unten, der ist dem einen oder anderen bekannt, weil es der kälteste Ort ist in Deutschland. 2001 wurden dort minus 46 Grad gemessen und Tagesschau, wenn es dann um Werte geht, dann läuft da unten dieses Band durch und da steht dann oft Fundensee, weil da eine Wetterstation ist. Also das haben wir gemacht in 4 Tagen und das waren 40 Kilometer, also ungefähr 10 Kilometer am Tag und fast 2500 Höhenmeter hoch und auch wieder runter, das ist das Profil. Also es war sportlich. Die Wege, die wir beschritten haben, waren ungefähr, das kannst du ja heute alles tracken und dann schmeißt er die Statistiken raus, 430 Meter Nebenstraße, ja, das ist asphaltiert und dann 5 Kilometer befestigter Schotterweg, das ist so ein Schotterweg, also richtig befestigt, wie wir es vielleicht auch aus den Mittelgebirgen kennen. Dann gibt es Wanderwege, 1,4 Kilometer, das ist mal so ein Beispiel, das sind so, sagen wir mal, Trittpfade. Ja? Also die haben sich über die Jahre auch ein bisschen mit Schotter ausgelegt, aber das sind so Trittpfade am Hang, wo auch recht steil sein kann. Und dann gibt es aber 34 Kilometer den Bergwanderweg. Und der sieht so aus, also das sind wirklich abenteuerliche Steigen, Holzsteigen, oder auch solche ehemaligen Bachläufe, wo du hochgehst, die also sehr anstrengend wirklich auch zu gehen sind. Und das war, wie gesagt, der überwiegende Teil. Belohnt wird das aber mit Aussichten wie dieser, wo du immer mal wieder auf den Königssee von oben raufschaust. Das ist der Obersee, dahinter ist der Königssee und also fantastische Ausblicke hat. Wunderschön. Wenn du in der Natur bist, gerade in so einer unberührten Natur, weil im Nationalpark greift der Mensch nicht ein, außer diese paar Wege, die wir da gesehen haben, die der Deutsche Alpenverein meist pflegt, darf nicht eingegriffen werden. Also wenn Bäume umfallen, das wird alles so belassen, rechts und links. Du lernst eine Menge über Gott. Du kannst eine Menge, ich meine, wir wissen alle, das ist Gottes Schöpfung, und aus Gottes Schöpfung können wir viel über den Schöpfer lernen. Und ich habe vier Punkte, die mir aufgefallen sind in diesen vier Tagen, wo wir gewandert sind, sind wir relativ oft, ich sag mal, dreimal mit Steinlawinen konfrontiert worden, wie dieser. Auch teilweise, das sind jetzt recht große Steine, auch kleinere, die einfach über diese Wege hinwegfegen. Und es gab eine Steinlawine, die habe ich auch fotografiert, das Bild ist mir leider verloren gegangen. Thorsten weiß warum. Deswegen habe ich eine kleine Collage gemacht. Die ist zum Stehen gekommen, ungefähr 2 Meter unterhalb des Weges. Und da standen zwei Buchen. Solche starken deutschen Buchen, die Steinlawine zum Stehen gebracht haben. Ja, also wie gesagt, ein Haufen Bäume hat es umgehauen in diesem Park vom Sturm, von Steinlawinen. Aber die beiden Buchen haben die Steinlawine zum Stehen gebracht. Und die Bibelstelle, die mir dazu eingefallen ist, ist Prediger 4,12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. Nun, was kann man hier lernen? Also im geistlichen Sinne, denke ich, in unserem Leben, wissen wir alle, können jederzeit Steinlawinen uns treffen. Die Jungen vielleicht wissen und haben noch nicht so viel erlebt, aber Steinlawinen können auftreten. Kann Verlust sein vom Beruf, Verlust von Menschen, kann Krankheit sein. Und das bewegt dich emotional. Das tut weh, das ist mit Schmerz verbunden. Und dann ist es natürlich toll, wenn du wirklich einen Baum an deiner Seite hast. Wenn du eine zweite Eiche oder Buche neben dir hast, die helfen, diese Steinlawine aufzuhalten. Nun, im Endeffekt brauchst du viele Bäume. Also ich hab wirklich viele Bäume in meinem Leben, die neben mir stehen und mir helfen in diesen Situationen. Der nächste und stärkste Baum ist sicherlich meine Frau, die seit 19 Jahren an meiner Seite steht und mit der ich schon alle möglichen Lawinen bewältigt habe und aufgehalten habe und die mir hilft, geistliche Perspektiven zu behalten und die ein Riesenpensum in Familie und Haus absolviert und bewältigt. Aber ich habe auch weitere Bäume, die Familie Suratsche, die helfen uns in unserer Ehe. Wenn es um Job geht, ist immer noch mein stärkster Baum, Thomas Herrmann, den ich dann konsultiere. Und wenn es um mein Haus geht, wo auch immer mal wieder Probleme, dann rufe ich ihn Oliver an. Und dann gibt es auch so einen Baum für alle Lebenslagen, der Jörn, den ich eigentlich in all diesen Dingen jederzeit konsultieren kann. Es ist wichtig, so einen Baum in deinem Leben zu haben. Ein Fehler, den du machen kannst, ist, dich nach einem Baum umzuschauen, wenn die Lawine kommt, wenn sie da ist. Das kann zu spät sein. Vielleicht findest du den Baum dann nie mehr oder er ist nicht nah genug, dann ist diese Kraft zum Aufhalten nicht mehr da. Deswegen bitte guck, schon wenn, es kommen manchmal erst einmal so Steine, ne, kommen so runter, so ein Berg. Also du, so eine Lawine kündigt sich an. Das ist der Zeitpunkt, Ausschau zu halten nach einem Baum, der an deiner Seite ist. Ich weiß von mir, wenn so Steine geflogen kommen, was weiß ich, Anzeichen in unserer Ehe, Anzeichen im Job, dann habe ich erstmal Tage, die ich das in meinem Kopf bewege und mir Gedanken mache und überlege. Und dann irgendwie nach einer Woche oder zwei rede ich mit jemandem darüber und dann hättest du doch mal eher mit dem. Das hat mir dann total geholfen. Und dann hätte ich das eher machen sollen. Also, einer kann überwältigt werden, zwei können widerstehen. Checke mal in deinem Leben, welche Art von Steinlawine auf dich zukommen kann und welcher Baum an deiner Seite steht. Manchmal schaffst du es nicht. Also es gibt Bäume hier, wie ich schon sagte, im Nationalpark, die werden umgehauen von Steinen und von Sturm. Und hier sehen wir einen Baum, der wurde mal umgehauen. Ja, der ist waagerecht am Anfang. Aber der war so verwurzelt, dass er am Leben geblieben ist und weiter gewachsen ist. In die Höhe, zum Himmel, wie alle Bäume. Psalm 1, 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Sünder sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wenn wir geistlich überleben wollen, dann braucht es genau das, verwurzelt sein im Erdreich und verwurzelt sein in Gott. Und hier heißt es in dem Psalm, was heißt das denn, verwurzelt sein? Das heißt, Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Also die Verwurzelung muss im Wort, in der Bibel stattfinden. Im Neuen Testament gibt es eine Parallelstelle, Johannes 15,5 kennen wir auch alle, der Weinstock, die Rebe, Jesus ist die Rebe. Wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, mit seinem Wort, dann werden wir keine Frucht bringen. Nun, es steht nirgends, du musst verwurzelt sein in der Gemeinde. Es steht nirgends, du musst verwurzelt sein in deinem Job oder mit deiner Familie. Es steht auch nicht verwurzelt mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern. Nein, es heißt verwurzelt mit dem Wort Gottes. Und das ist eine Herausforderung für mich, für uns, über die Prioritäten in unserem Leben nachzudenken. Die Steinlawinen werden kommen und wir werden geprüft werden. Und dann ist es gut, verwurzelt zu sein und nicht abzusterben. Und deswegen sei verwurzelt mit dem Wort Gottes. Wenn es um Beziehung mit Gott geht, dann sind viele von uns, und ich gehöre dazu, sagen, ich bete viel. Also ich bete täglich. Und das ist hauptsächlich mein, wie ich meine Beziehung mit Gott pflege. Und das ist gut, wir wissen, bete alle Zeit im Neuen Testament heißt es, betet alle Zeit. Und das ist wichtig. Aber ich persönlich weiß, und ich in meinem Leben, wenn ich lange nicht im Wort gewesen bin, dann kann mein Gebet zu einer Hülle werden. Dann denke ich, oh Mensch, das hast du gestern schon gebetet. Und dann fehlt mir die Inspiration, dann fehlt mir die Nahrung, dann fehlt irgendwie was. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Die Inspiration und die Wahrheit kommt aus dem Wort. Und wir haben eine Ferienzeit. Es ist eine gute Zeit. Normalerweise, hoffentlich haben wir mehr Zeit. Es ist eine gute Zeit, tiefer ins Wort zu gehen, Dinge auszustudieren, sich inspirieren zu lassen und nach der Wahrheit zu suchen, für Themen, die dich betreffen, die dir wichtig sind. Lasst uns dieser Baum sein, der nicht klein zu kriegen war, der verwurzelt war und weitergelebt hat. Wir hatten ein spannendes Erlebnis, und zwar am ersten Tag hat es den ganzen Tag eigentlich geregnet, und nach einem halben Tag haben wir festgestellt, dass Konrads Schuhe, dass die Sohle sich anfängt abzulösen. Ja, das waren, der Hersteller ist jetzt unwichtig, aber das waren gebrauchte Schuhe, wo sich die Sohle ablöst, und dann denkst du, ach herrje, da oben gibt es ja keine Geschäfte. Und es war nass und die löst sich immer weiter. Und ich in meinem Kopf denke natürlich als erstes, oh meine Frau, warum hat sie das nicht kontrolliert? Das konnte man noch sehen, dass sich die ablöst, die Sohle. Dann ist immer ein Funken Geistlichkeit noch in mir und ich merke, Mensch, ich habe doch die Verantwortung. Warum hast du das nicht kontrolliert? Also ich habe ja auch diese Tour geplant. Warum hast du nicht das Equipment, also die Schuhe und die Sachen von deinen Kindern kontrolliert? Du Idiot. Naja, und dann hilft es aber nicht, dieser Zorn. Du musst dann eine Lösung finden. Und dann haben wir, sieht man also vorne, haben aus dem Rucksack ein Seil rausgelöst und habe vorne das um die Schuhe gewickelt, ja, dass sich die dann praktisch befestigt, die Sohle. So, und dann hilft das 2 Stunden und dann geht das aber immer weiter und dann gehst du durch Matsch und dann ist die ganze Sohle los und dann ist sie so schief unter dem Schuh und dann denkst du, Mensch, Dagmar, warum hast du doch nicht gedacht? Und dann denkst du, Jörg, du bist ein Vollidiot. Wir sind mitten hier in der Natur und haben unseren kleiner Sohn hat keine Schuhe und was passiert, wenn und du malst es aus, wenn er barfuß gehen muss über Stock und Stein. Also das ist ja auch gefährlich dann. Das hilft alles nicht, in diesen Emotionen zu bleiben. Du musst eine Lösung finden. Und dann haben wir jemanden angesprochen, der ein bisschen besser ausgerüstet war als wir. Und der hatte Gaffertape. Da haben wir hier hinten, hier sieht man es auch, Gaffertape hinten drum gemacht, dass die Sohle befestigt war. Da war natürlich der Griff nicht mehr da, aber immerhin war die Sohle, erstmal ist sie unter dem Schuh geblieben. Aber dann am nächsten Tag war das, glaube ich, hat das auch nicht mehr genutzt, dann ist die ganze Sohle nach vorne gerutscht, also nach vorne. Und dann denkst du wieder, das gibt's doch nicht. Warum hat meine Frau nicht, warum hab ich nicht diese Verantwortung wahrgenommen? Und ich war, du bist da in deinen Gefühlen, aber es hilft nicht. Du musst eine Lösung finden. Und dann habe ich mein Messer rausgeholt und habe hier, sieht man das, durch die Sohle durchgestochen und habe ein weiteres Band genommen und habe hier die Sohle an dieser Schlaufe da hinten befestigt, sodass die Sohle und vorne das Gleiche, sodass die Sohle nicht mehr hin und her wackeln kann. Und das hat dann schließlich geholfen. Also wir haben es bis nach Hause geschafft, ohne Verletzung. Nun, was habe ich gelernt? Epheser 4, 26. Zürnt ihr, so sündigt ihr. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Es ist nicht das erste Mal, dass ich die Stelle höre. Die Sonne, den Zorn, nicht, die Sonne nicht am Horizont untergehen lassen mit unserem Zorn. Das ist eine gewisse Dringlichkeit, die sich für mich im neuen Leben gefüllt hat. Denn wie gesagt, dieser Zorn, den ich hatte auf mich, der hat dann nicht mehr, der hilft einfach nicht. Der verdirbt die Laune, aber er hilft nicht. Der trägt nicht zu der Lösung des Problems bei. Und Paulus schreibt das hier an die Epheser mit dieser Dringlichkeit. Und ich habe das in der Situation verstanden, in dem Zorn zu sein, das hilft nicht weiter. Was weiterhilft, ist die Ursache anzupacken, also dann das zu reparieren. Wenn du auf andere zornig bist, mit anderen zu reden, das sind Dinge, die weiterhelfen. Und ich habe mich erwischt, wie ich da einfach lax geworden bin, wie ich Einstellung über andere, meist Menschen, die mir nahestehen, meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, meine engsten Freunde, Einstellung mit mir rumtrage und mit den Leuten nicht spreche. Einstellung mir gegenüber auch, selbst mit Leid, rumtrage, ohne was dagegen zu tun. Du kannst was dagegen tun. Du kannst nämlich anpacken und wenn du einen Fehler gemacht hast, es wieder gut machen. Ich denke, wir kennen das alle. Und Paulus ruft uns hier zu einer Dringlichkeit auf. Manchmal geht es nicht, dass du den Zorn bis heute Abend wegbekommst. Aber es braucht eine Dringlichkeit. Wir geben dem Teufel Raum. Die Gefühle zerstören uns. Deswegen ist hier Dringlichkeit geboten. Packe dringend diese Ursachen an. Zorn gegen dich selbst zerstört dich selbst. Vierter und letzter Punkt. Schwere Wege. Man sieht es hier, die Begeisterung war nicht zu jeder Zeit auf dem höchsten Stand. Ich nehme jetzt Beispiel von meinem kleinen Sohn. Der hatte zu kämpfen. Am Anfang habe ich gesagt, es hat den ganzen Tag geregnet. Wir waren 6 Stunden unterwegs. Und nach schon einer halben Stunde hieß es, Papa, wann sind wir da? Und ich habe keinen Bock mehr. Und dann wird er auch wütend. Und dann hat er auch so einen schönen Wanderstock wie ich. Und den kickt er dann über die Straße. Und richtig wütend und sauer. Wie sind wir damit umgegangen? Ich habe versucht zu ermutigen. Mensch, du bist bald da. Und das wird doch leichter werden. Und weiß nicht, ob ich gelogen habe auch. Aber ich hoffe nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn ermutigt. Und wir sind auch gnädig gewesen. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir dann gesagt haben, du schmeißt den Stock nicht, heb den auf. Also den habe ich dann auch aufgehoben. Ich denke, das sind, was Kinder in der Situation brauchen, Gnade und Ermutigung. Mir selber sind aber da natürlich auch Zweifel gekommen. Ist das überhaupt richtig hier, was wir hier machen? Ist das nicht alles ein bisschen zu anstrengend für einen Neunjährigen? Verlangen wir nicht zu viel? Und das sind dann innerliche Kämpfe und dann kommst du wirklich zurück zur Grundmotivation. Warum haben wir diesen Ausflug gemacht und geplant? Nun, für mich kann ich sagen, weil wir Überzeugung sind, dass das auch gut für unsere Kinder ist. Es schafft, du lernst die eigenen Kräfte kennen, schafft Selbstvertrauen, schafft Erfolgserlebnis. Du lernst eine Wertschätzung für Gottes Schöpfung. Und es ist ein Erlebnis, was unsere Familie zusammenbringt. Und ein Erlebnis, wo wir noch hoffentlich lange unseren Kindeskindern vielleicht erzählen können. Also das sind die Motivationen und die muss ich mir dann wieder in den Kopf rufen, um ja, weiter ermutigen zu können. Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nun, ist ja hier kein Erziehungsworkshop, also das sei ferne. Ich habe das Beispiel doch gewählt, weil ich der Meinung bin, dass sowas auch für uns gilt, für uns Erwachsene. Wie oft denken wir, Mann, warum passiert mir das jetzt? Warum ist das jetzt so schwer? Warum muss ich schon wieder durch diesen Schmerz gehen? Das ist doch so anstrengend. Und bei dem anderen ist alles so leicht. Da gehen wir doch täglich auch im Leben durch, oder? Warum tut das wieder so weh? Warum kann es nicht einfacher sein? Es geht schon wieder bergauf, aber das Ziel ist doch da unten. Warum gehe ich jetzt denn schon wieder bergauf? Das trifft ganz genauso auf unser Leben zu. Das kennen wir alle. Ich glaube, diese anstrengenden Dinge in unserem Leben passieren uns genau deswegen. Wir lernen unsere eigenen Kräfte kennen. Wir bekommen Selbstvertrauen, wir bekommen Weisheit. Wir schätzen Gott und seine Schöpfung. Und schlimme Dinge bringen uns zusammen mit unserer Familie, mit unserer Gemeinde, unserem Bibelkreis, mit unserer Familie, wer auch immer das ist. Gott ist unser Vater und er liebt uns, so wie ich meine Kinder liebe. Und manchmal sind wir bockig. Und dann begegnet uns Gott aber auch mit dieser Ermutigung, mit Gnade, ich hoffe, durch unsere Gemeinde. Wenn du durch eine schwere Zeit gehst und bockig bist, dann hast du hoffentlich Geschwister um dich herum, die dich ermutigen, die nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und die dich unterstützen, hoffentlich. Nebenbei können wir auch da lernen, wie wir als Eltern auch schon das Gottesbild für unsere Kinder prägen in solchen Situationen. Am Ende sieht es dann so aus. Es ist dann wirklich gut ausgegangen. Am zweiten Tag war schon nur noch eine halbe Stunde Bockigkeit und dritte, vierte Tag war Konrad eigentlich begeistert. Und am Ende, das ist das erste Mal in der Zivilisation, in St. Bartholomä, wo wir gegessen haben und ihr seht das Leuchten in seinen Augen. Und das Leuchten kennen wir auch bei uns, wenn wir durch schwere Zeiten gegangen sind, die dann vorüber sind. Hast du schwere Zeiten hinter dir vielleicht? Bist du vielleicht mittendrin? Versuche es aus Gottes Perspektive zu sehen. Seine Perspektive ist anders als unsere. Er liebt dich. Nun, ich fasse zusammen. Wenn du in die Natur gehst, lernst du über Gott. Ich kann euch nur ermutigen, das zu tun und über sein Wesen. Für mich war im Bergischen Land prägend, gemeinsam bist du stark, kannst du Steinlawinen standhalten. Wenn es dich doch umhaut, dann seh zu, dass du verwurzelt bist, verwurzelt in Gottes Wort. Schuldgefühle, Zorn, Selbstmitleid sind ganz normale Gefühle, aber überkomme, überwinde sie, hab eine Dringlichkeit, es hilft nicht, sondern handele, um die Ursachen zu bewältigen. Und zuletzt, schwere Wege gibt es im Leben, sie liegen hinter dir oder vielleicht bist du mitten drauf oder sie liegen vor dir, aber Gottes Gedanken sind anders. Er ermutigt sie dir zu, weil er dich liebt. Ich wünsche euch ein ermutigendes, inspirierendes zweites Halbjahr. Gott sei die Ehre. Amen.